Bedeutung des Sündenfalles. Können wir das da weg tun? Da? Das sind 12 Punkte, die wir nacheinander beachten. Der erste Mensch, Adam. Oh. Grüße Jakob. Bist du etwa die Tage nicht da gewesen, weil wir gestern von Jakob und Esau geredet haben? Schade, du wärst gut davon, da weggefahren. Also herzlich willkommen. Das Wort steht 1. Korinther 15, 45. 1. Korinther 15, Auferstehungskapitel, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam. Aha. Für mich ist und bleibt Adam der erste Mensch, und vorher gab es keine Menschen. Geister, Engel gab es in Hülle und Fülle vorher. Ja. Der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, als Christus wird so genannt, ein lebendig machender Geist. Achtung! Der letzte Adam, Jesus Christus, der letzte im Sinne von Verse, ne? Der verachtetste, der hinterste, der letzte, ist, wurde, nicht wahr, wurde, ist geworden zum lebendig machenden Geist. Er hatte von ohne Anfang und ohne Ende als Sohn des ewigen Gottes, des unendlichen Gottes, hatte er, selbstverständlich, den Geist des Lebens, lebendigen Geist. Aber was Gott und der sein Sohn nicht machen konnten vor Golgatha, Gemeinschaft haben mit Finsternis, nur in Berührung zu kommen mit irgendetwas Unreinem, unmöglich. Keinerlei Gemeinschaft mit Gott. Da konnte Gott, hatte keine Rechtsgrundlage, das, was das Gesetz verfügt hat, das er ja anordnen ließ. Nicht? Wer Seele sündigt, die muss sterben, und wenn einer so sündigt, muss er ans Fluchholz gehängt werden und muss ihn doch der definitive Fluch treffen, aus, hoffnungslos. Hat Gott unterzeichnet, also fertig. Da konnte Gott noch nicht den Fluch nehmen, wie er ist nach dem Gesetz, und den in Segen verwandeln. Und aus Finsternis Licht machen. Und aus Tod Leben schaffen. Erst durch Tod, Grab und Auferstehung und Verherrlichung wurde Christus zum lebendig machenden Geist. So wie sie in Adam alle sterben, und jetzt werden in Christo, mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, erhöht, werden alle lebendig gemacht, denn jeder aber in seiner eigenen Ordnung mit. So. Der erste Mensch, der erste Mensch Adam, wurde geworden eine lebendige Seele durch die Schöpfung. Der letzte Adam, Christus, wurde zum lebendig machenden Geist. Jetzt kann er Tote lebendig machen. Lebendig machen heißt neu zeugen und geboren werden lassen. Aus Geist, aus Wasser und Geist. Jetzt kann er den Fluch, ohne einen Buchstaben des Gesetzes zu ändern, jeden Fluch des Gesetzes nehmen und im Blick auf den Gekreuzigten in Segen, in Grundlagen der Versöhnung des Alls verwandeln. Nicht? Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Unbarmherziger Fluch des Gesetzes. Nicht? Jetzt hängt eines Tages ein Mann am Holz, der heißt aber Jesus Christus, der Heilige Gottes. Nicht? Ließ sich für die ganze Welt zur Sünde machen und alles an sich vollziehen, was das Gesetz fordert. Nicht? So. Es ist dem Gesetz Genüge getan, ist bestätigt worden, aber so, dass das Gesetz von dem Moment an jeden Rechtsanspruch verloren hat. Denn wir Gläubigen wissen mit Freude und Danksagung, dass Gott uns durch das Geschehen von Golgatha aus der Gewalt der Finsternis und des Todes und der Verdammnis erlöst hat. Indem er einen teuren Kaufpreis, ein Lösegeld ausgehändigt hat, dahingegeben hat. Aber, dass Gott den gleichen großen, teuren Kaufpreis ausbezahlt hat, um uns vom Gesetz loszukaufen, bitte. Wer weiß das von den Gläubigen? Da geben sie sich noch Mühe, noch schön brav unter Gesetz zu bleiben. Ne? Ja, was heißt dann das? Welche Bewertung hat dann dieses Gesetz vom Sinai in der Beurteilung Gottes? Wenn er den gleichen teuren Preis dafür zahlt, die unter diesem Gesetz Geknechteten loszukaufen. Was hat dann dieses Gesetz für eine Bewertung?
Den gleichen Stellenwert.
Bitte, das nur links und das andere, das eine ist recht, schön brav, heilig, gerecht und gut, und das andere ist dämonisch. Nicht? So. Und da sind wir dankbar dafür. Und da geben wir uns noch Mühe, bitte, die 12 in Jerusalem, gläubig an den Herrn Jesus und alle Eiferer für das Gesetz. Antwort Gottes, Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört und die Juden in alle Herren Länder verteilt, bitte. In Sodom und Gomorra hätte Gott geschont, wenn 10 Gerechte da gewesen wären. In Jerusalem sind Tausende, Zehntausende gläubig an den Herrn Jesus und Gott schont nicht. Und im tausendjährigen Reich geht das Gesetz nochmal aus. Ne? Nur, dass die Herren gesetzgebende Engel noch eine letzte Gelegenheit haben, unter günstigen Vorbedingungen, ne? Nochmal zu versuchen. Ne? Deshalb die Probe am Ende der 1000 Jahre. Satan, jetzt wollen wir mal sehen, ob die Sache so hält.
Das Gesetz kann also nicht satanisch gewesen sein.
Bitte?
Das Gesetz kann nicht satanisch gewesen
nein.
sein.
Ja, nein. Ja, nein. Der heilige Recht und Gut. Ja. Aber ob dieses Gesetz heilig, gerecht und gut jetzt unter günstigen Vorbedingungen, der Satan ist jetzt ja gebunden und muss keiner stehlen, weil er Hunger hat und so weiter, ist alles ideale Verhältnis. Heilige Engel herrschen jetzt und sind zu Göttern erhoben dafür, nicht? Also günstige Vorbedingungen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob jetzt eine Menschheit so wunderbar paradiesisch geführt, nicht? Ob euer Gesetz jetzt da etwas positiv vollenden kann. Nicht? Dann sagt ja, jetzt machen wir die Prüfung. Jetzt kommt der Versucher. Wollen wir mal sehen. Bei Adam und Eva hat das leider fertig gebracht. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es jetzt. Ja, das heißt, dann wissen die Herren Gesetzgeber vom Sinai, wissen dann auch, also aus seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Denn legt er, kann da nicht Sünde oder Übertretung zur Last legen, aber Irrtum. Universaler Irrtum, die Gesetzgebung vom Sinai.
Die Schwierigkeit besteht ja darin, wenn wir das den Gläubigen sagen, dass das Gesetz von Engeln angeordnet ist, ja. Dann werden wir ja, gekreuzigt, nicht wahr?
Ah ja, wieder her. Ja. Also. Wir sind immer noch da. Der letzte Adam, Christus, wurde zum lebendig machenden Geist. Jetzt hat Gott das dem Gesetz Unmögliche, Römer 8, möglich gemacht. Aber es hat ihn was gekostet. Da hat er eine Erlösung erfunden, lesen wir. Also ist unser Gott auch ein Erfinder? Ist die Liebe erfinderisch? Ja, schon bei Menschen. Wie viel mehr bei Gott? Da hat Gott eine Erlösung erfunden, sowohl vom Satan erlöst, als vom Gesetz erlöst. Eine Erlösung erfunden, die nach dem Gesetz unmöglich war. Und hat die Erlösung erfunden, die nach dem Gesetz unmöglich war, indem er sich genau an den Buchstaben des Gesetzes gehalten hat. Und sagt, meine Herren, ich habe eure törichten Satzungen genehmigt, um mich einmal auf meine Weise eurer törichten Satzungen zu bedienen. Ja, das ist eine gewisse Rehabilitation für die heiligen Engel. Die können ja sagen, ja, warum hast du denn uns dieses Gesetz dann genehmigt und auf Israel legen lassen?
Ja. Und durch das Gesetz dein Heiliger ans Kreuz kam.
Also, und jetzt hat er sich selber unter Gesetz gestellt und verwandelt dieses Gesetz, das zur Knechtschaft gebiert, Paulus, ne? Verwandelt er durch Golgatha und Auferstehung das zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Denn Paulus schreibt, wir wissen ja, von Gott in Christo her, dass dieses Gesetz göttlich gelesen, geistlich gelesen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Mich kann der Buchstabe des Gesetzes nur töten.
Also, ich muss jetzt mal dumm fragen.
Ja, gib dir alle Mühe, möglichst dumm zu fragen.
Ja. Ja, das, also, die Engel haben ja das Gesetz gegeben, die heiligen
ja.
Engel.
Ja.
Wo haben denn die das Gesetz hergewisst, dass das Gesetz überhaupt war? Wo war denn das Gesetz vorher?
Ja.
Wie ist das gekommen?
Ja. Also, auf die Frage haben wir verstanden. Ja. Woher haben die Engel diese Satzungen hergenommen?
Ja.
Geht nun aus der göttlichen Feststellung, geht die Antwort hervor, wenn Gott ihnen deshalb Irrtum zur Last legt, dann sind das Entwürfe ihrer eigenen Herzen. Aha. Und nicht göttliche Weisheit. Ne?
Das wollte ich wissen, damit
ja.
es mir klar
ist. Ja. Vers 47, der erste Mensch, Adam, ist von der Erde, von Staub. Der zweite Mensch, jetzt wird Christus nicht der letzte, sondern der zweite Mensch genannt, vom Himmel und so weiter. Der erste Mensch, Adam. War im Blick auf die ganze Schöpfungsarbeit Gottes durch Jesus Christus, war der Mensch zeitlich das letzte Geschöpf. Am Ende des sechsten Schöpfungstages. Im Augenblick, wo dieses zeitlich letzte Geschöpf dasteht, bestimmt Gott dieses letzte Geschöpf sofort zum ersten Rang, nämlich dieses letzte Geschöpf als erstes in meinem Bilde geschaffen, als Abbild Gottes, bestimmt Gott sofort zum Herrscher über alle bisherigen Geschöpfe, vom Wurm bis zum Kerub. Als Herrscher über alle bisherigen Geschöpfe, alles hast du ihm, dem Menschen, dem Adam, unter seine Füße gelegt. Das war die Bestimmung Gottes für das letzte Geschöpf. Nicht? Und das ist ja die Ordnung Gottes, letzte werden dann in irgendeiner Weise erste sein. Nicht? Der letzte ist gleich der Herrscher. Da nun dieser Herrscher versagt und fällt, hat er der Mensch auf der Erde, die ganze Erde und alle Lebewesen, die ihm unterstellt sind, Tiere, Vögel, Fische, Steine, Pflanzen, alles mit ins Verderben hineingezogen. Der Mensch war das Haupt, da über alles eingesetzt, als Herrscher. Und wenn das Haupt versagt, dann ist alles andere lahmgelegt, nicht? Also entsprechend damit verhaftet. Engel, die waren schon vorher da. In der ersten Schöpfung und natürlich in der zweiten auch. Wo warst du, als alle Söhne Gottes, das sind himmlische Majestäten, jauchzten? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als alle Söhne Gottes, also die waren schon da, bevor die Erde da war, jauchzten und alle Morgensterne jubelten. Also wir merken, Söhne Gottes, das sind die Fürstentümer, die Gott über die Nationen auf der Erde als verantwortliche Chefs gesetzt hat, ja, später und zu Göttern erhoben hat, jauchzen und alle Morgensterne, das sind Planeten. Nicht? Da haben wir den Hinweis, die unsere bekannten großen Planeten sind Zeichen für die jeweiligen Engelfürsten, die über die größten Nationen auf der Erde eingesetzt sind. Die drei Fälle haben wir ja, in der Mitte Israel, das kleine Völklein, mit ihrem Engelfürsten namens Michael. So. Und Weltreich der Perser, Engelfürsten von Persien, Weltreich der Griechen, Engelfürsten von Griechen, und wie da die Kämpfe im Unsichtbaren stattfinden, so auf der Erde unter den Menschen. Gleichsam nur, wie wenn da oben irgendein ein Vogel, ein Adler vorüberfliegt, ne? In einem Schwung und durch, ne? Und sein Schatten auf der Erde huscht an mir vorüber, ne? Und der Schatten, kein Hindernis, der fährt über die Bäume, über die Steine, über die Büsche weg, nicht der Schatten, gar kein Hindernis. So war das, nur um jetzt eine Realität anzudeuten, dass Alexander der Große, nicht, unbekannt, in kurzen Jahren von Griechenland alles das Griechen-Perser-Weltreich überrannte bis an den Indus, nicht. Das war auch damals Menschen unmöglich. Aber warum war es möglich? Weil der Engelfürst von Griechenland den von Persien da oben schon überrannt hatte. Nicht? Bitte, dann war er der Schatten da unten, also bitte versteht mich recht, er war ein Mensch, nicht? Aber nur so war es möglich. Nicht? Ja.
Also ich habe wieder eine Frage. Wenn jetzt Adam nicht gesündigt hätte,
ja,
und trotzdem wären dann die Völker entstanden, alles, mhm, wären dann die Engel auch wieder Götter gewesen für die...
Nein? Ah, sehr gut. Ja. Habt ihr verstanden die Frage? Hätte Adam nicht gesündigt, dann wäre er in seiner Herrschaftsstellung von Gott ständig befördert worden, bestätigt worden, befördert worden. Genau. Denn, Psalm 8, ja. David schaut an, Mond und Sterne, Herr, was ist der Mensch, dass du noch Zeit hast für mich? Kannst du noch an mich denken, auf mich acht haben? Nicht? Antwort, jetzt, Mond und Sterne, das sind Sterne, Fixsterne, Planeten, Kometen und wie die Sternenfamilien alle heißen mögen, nicht? Sonne, Mond und Sterne, ne? Guckt er an. Ne? Und jetzt sagt ihm der Geist, der Mensch, der ist für kurze Zeit unter die Götter erniedrigt, über der die er eigentlich herrschen, hätte herrschen. Also was stellen die Planeten da? Götter. Ne? Das ist die göttliche Deutung, wofür hat Gott Sonne, Mond und Sterne zu Zeichen gesetzt. Nicht zu astrologischem Humbug. Ne?
Und Missbrauch. Aber wir sehen, was der Fall bewirkt hat.
Ja. Aha, ja. Fall ja, gewaltig, gewaltig. Ja. Und was sind denn die Engel allzumal?
Dienstbare
Geister, also Dienstpersonal, bitte. Da hat Gott den zukünftigen Herrscher, den von ihm bestimmten Herrscher, unter die Dienstboten erniedrigt. Und Salomo sagt in seiner Weisheit, drei Dinge sind es und vier, unter denen es nicht auszuhalten ist. Wenn ein Knecht gleich zum König gemacht wird und wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird, unter den in den zwei Fällen ist den Untergebenen nicht, bei denen nicht auszuhalten unter dieser Herrschaft. Deshalb konnte Jesus Christus, als er als Jakob kam, das verstehen wir, nicht? Als Knecht Gottes bereit war, ja, Knechtsgestalt angenommen hat, konnte er sich unmöglich sofort zum König machen. Ja. Zuerst sterben und nichts sein und dann können wir darüber reden, ob du König werden kannst. Nicht?
Den Nicht-Engeln hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis.
Das ist Hebräer?
Hebräer 2,5.
Ja, da haben wir die Antwort, was ist da zu verstehen unter den Göttern? Da wird die Stelle Psalm 8 zitiert im Hebräerbrief. Und im Psalm 8 steht nicht Engel, sondern Götter. Ja. Elohim. Ja. Also diese Götter sind Engel, also nicht etwa Menschen oder sonst was Unbekanntes, nicht? Also, der erste Mensch Adam, letztes Geschöpf, für die erste und zweite Schöpfung, den Engeln unterworfen. Und diese Engel, Fürstentümer und Gewalten sind, hat Gott Götter genannt. Und jetzt haben wir ja im Hebräerbrief noch das Wort. Nicht den Engeln hat er die zukünftige Weltordnung unterstellt, von welcher wir reden. Ne? Und was reden wir von einer zukünftigen, von der dritten neuen Schöpfung? Ist nicht wunderbar, wie, also wir haben jetzt das Beispiel da, Fragesteller, nicht? Die Schrift wirft alle Fragen vor uns auf, aber hat für alle Fragen eben eher 70 Antworten als keine. Ne? Ja. Und Probleme stellt sie noch und noch vor uns hin, nicht? Und hat wieder für jedes Problem 70 Lösungen anstatt keine. Ne? Bestimmung des Menschen ist zweiter Punkt, eben Herrscher über alles Werk seiner Hände, steht genau dort. Du hast ihn für kurze Zeit unter die Götter erniedrigt, aber du hast ihn mit Ehre gekrönt, du hast ihm alles unter seine Füße getan. Und der Hebräerbrief, der schreibt wieder, was für uns Menschen noch nicht der Fall ist. Wir sehen aber Jesus Christus, der ja Mensch geworden ist, nicht? Und Gott hat ihn nicht als Sohn Gottes erhöht, das war er sowieso und ist er sowieso, sondern jetzt hat er ihn als Mensch, als zweiten Adam, letzten Adam, der Repräsentant Jesus Christus, wie er von Gott verherrlicht und erhöht worden ist, ist verherrlicht und erhöht worden als Mensch, der Mensch Christus Jesus heißt, ist der, den Gott seiner geliebten, verlorenen Menschheit als Rechtsanwalt ihm Gott gegenüber zur Verfügung stellt. Ist das wieder ein wunderbarer Zug unseres Gottes? Ne? Er stellt den Besten, seinen geliebten Sohn, seiner gesamten Feindschaft als Rechtsanwalt ihm gegenüber, Gott gegenüber zur Verfügung. Wo finden wir so etwas? Ne? Das bringt nur der fertig, der Böses nicht zurechnen kann und im ganzen Kosmos allen Geschöpfen ihre Übertretung nicht zurechnen kann, weil er auf Golgatha mit allem Bösen abgerechnet hat, definitiv. Ne? Bilanz ist gezogen, der Ausgleich, die Versöhnung des All ist vorhanden. Also Bestimmung des Menschen, zweiter Punkt, Herrscher über alles. Durch Fall den Engeln unterworfen, den Dienstboten. Drittens, die ganze Menschheit war in Adam keimmäßig, samenmäßig schon vorhanden. Leiblich, samenmäßig. Beweis dafür, dem Abraham begegnet eines Tages ein hoher Priesterfürst namens Melchisedek. Melchisedek, König von Salem des Friedens, Priester Gottes des Höchsten, segnet Abraham. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten. Und so weiter, und so weiter. Und Abraham gibt ihm den Zehnten von allem. Wisst ihr, was ich da gedacht habe? Gegen den Empfang dieses Zehnten hätte ich auch nichts dagegen. Wie viele Kamele hatte denn Abraham? Wenn er, wie viel, 276 oder so etwas, wer weiß die Zahl genau, hausgeborene Knechte hatte, wie viel Vieh hatte er dann? Ne? Wie viel Edelsteine, Gold und Silber? Wer sieht zu, wer sie darauf baue? Ne? Gold, Silber, edle Steine, das hatte Abraham alles in Hülle und Fülle. Ne? Also der Zehnte davon, gar nicht zu verachten. Nicht? So. Item. Jetzt kommt aber der Hebräerbrief wieder und sagt, Jesus Christus ist nicht Hohepriester, ihr lieben Leviten und Söhne Israels und ihr Juden, ist nicht Hohepriester nach der Weise Aarons und Levis. Ja, nicht. Ja. Ne? Was ist also mit dem Gesetz wieder los? Ne? Mhm. sondern er ist Hohepriester nach der Weise Melchisedek, wie Gott geschworen hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heute Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende. Ja. Du bist Priester in Ewigkeit, für immer, ja, in Ewigkeit, für alle Zeitalter, nach der Weise Melchisedeks. Ein Schwur Gottes, der unwiderruflich ist. So. Also, jetzt segnet der Melchisedek den Abraham. Und die Schrift sagt, ohne Zweifel ist der, der segnet, größer als der, der gesegnet wird. Also wer ist größer, der wunderbare Vater aller Gläubigen namens Abraham, oder ist der Melchisedek noch größer? Dabei war Melchisedek vorerst ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er war nur wieder ein Modell auf Christus als Hohepriester. Und die Schrift nennt bei der Beschreibung des Melchisedek nur Dinge aus dessen Leben, die genau mit Christus, dem Geiste nach, Schattenrisse sind. Weil die Schrift von nichts sagt vom Geschlechtsregister des Melchisedek. Ne? Von Abraham und Elevi, da sind noch und noch Geschlechtsregister da. Ne? Sagt die Schrift, er ist ohne Geschlechtsregister. Ja, weil die Schrift nicht sagt, nicht so ist das zu verstehen. Gut. Und jetzt schreibt der Hebräerbrief: Ihr lieben Leviten, passt mal auf. Euer Stammvater Levi, von dem ihr Leviten, Priesterdiener im Heiligtum und Hohenpriester abstammt, bis ins Allerheiligste. Levi, euer Stammvater, war noch in den Lenden Abrahams. Levi war, sag mal, Urenkel von Abraham. Er war also noch in den Lenden seines Urgroßvaters Abraham, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Also hat Levi, er war ja dabei in den Lenden Abrahams, seinerseits auch dem Melchisedek den Zehnten gegeben. Also ihr lieben Leviten, wer ist größer, dieser Melchisedek oder ihr mit eurem Priestertum? Oh, was sind denn das für Dinge, ne? Von denen hört man ja in Standesämtern kaum etwas, nicht? Ja, warum nehmen wir Bezug auf diese biblischen Gegebenheiten, Tatsachen? Naja, stimmt es dann, dass wir alle, die ganze bisherige Menschheit und jetzige und kommende Menschheit, samenmäßig alle in den Lenden Adams waren, des ersten Menschen? Was irgendwo herauskommt, war das vorher drin. Ich war in den Lenden meines Vaters und mein Vater des Großvaters und der Großvater, ne? Und der Urgroßvater. Ne? Ja. Und zuletzt bleibt es wo hängen, bleiben alle wo hängen? In den Lenden Adams. Ne? Nichts zu machen. Verstehen wir jetzt? Achtung. Wie, bitte, in Adam drin alle sterben. Samenmäßig. Das Gift der Schlange, das Adam gegessen hat, ne? Hat alle Lebenskeime in einer kommenden Menschheit, die ganze Menschheit schon vergiftet, tödlich vergiftet. Ne? Also wie sie in Adam alle sterben, jetzt Achtung, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Hat Gott die erstorbenen Samen, nicht durch Tod und Auferstehung, jetzt möglich gemacht, hat Gott die Samen, erstorbenen Samen aller Menschen schon neu in die Lenden Jesu Christi gelegt? In der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Also werden sie in Christo alle lebendig gemacht.
Halleluja.
Alter, das ist nichts. Mal. Also.
Halleluja.
So.
Arthur, ich möchte jetzt was ganz Menschliches wieder fragen. Warum ist der Abraham so reich gewesen? Da sind doch die anderen neidisch worden.
Weil Abram heißt, das heißt Vater der Höhe, ist er reich? Ist er auch reich an Vieh? An Kamelen?
Ja.
Warum lachst du jetzt so? Ja, bitte. Ja. Ist er reich an Silber und Gold? Ja. Also der soll nur weiter fragen. Ne? Sonst hätte es ja nicht gestimmt. Ne? Im Modell muss doch.
Im Modell muss
am Modell ist ja nur höchstens ein Promille von dem darstellbar, was beim Wesen, bei der Sache selbst oder bei der Person selbst vorhanden ist. Ne? Aber alles, was beim Modell vorhanden ist, ist auch am Ding da. Ja. Ja.
Ich habe ja nur gefragt.
Weil Abraham heißt Vater der Höhe, stellt also Gott als den Vater der Höhe, der wirklich der Vater aller Gläubigen ist da, nicht? Und der da oben ist der Sicherheit an allem, nicht? Da muss doch beim Modell auch was von dem vorhanden sein. Bist du jetzt zufrieden?
Ja, freilich.
Ja, ich danke dir ständig für das Bohren und so.
Ja,
natürlich.
Die andere Seite.
Ja,
die Namensänderung von Abraham zu Abraham.
Ja, das in einem Jahr in Oberprechtal dann. So. So, drittens haben wir gesehen. Die ganze Menschheit in Adam samenmäßig. Und jetzt schon, und das wissen die armen Menschen nicht, und alle Feinde Gottes wissen das nicht, sind sie samenmäßig schon in Christo niedergelegt. Werden alle zu ihrer Zeit lebendig gemacht. Nicht, weil sie so brav waren oder so fromm, sondern weil Gott Gott ist. Viertens, Christus wurde als Mensch erhöht, haben wir schon kurz ausgesprochen. Weil er bereit war, der Sohn Gottes, sich nicht nur als Mensch da unten als, jetzt idealer, strahlender Mensch da, als Mensch zu erniedrigen, nicht? Als glänzendes Vorbild, den alle nicht bestaunen, bewundern und gleich zum König gemacht hätten, nicht wahr? Sondern genau der Letzte und Hinterste und Unterste geworden ist. Und bereit war er, der von keiner Sünde wusste, sich zur Sünde der ganzen Welt machen zu lassen. Das war natürlich nicht bei einem gewöhnlichen Menschen möglich, sondern nur beim Sohne Gottes, also mit seinem Sohn Gottesgewicht war das möglich, sich zur Sünde der ganzen Welt, mit der Welt sich belasten zu lassen, damit das Gesetz völlig sich an ihm austoben konnte, anstelle der ganzen Menschheit. Christus als Mensch erhöht, und zwar lesen wir, schlagen wir das Wort in einem der Timotheusbriefe auf, Ersten Timotheus 2, ausgerechnet den Tagesbefehl an Kriegsleute Jesu Christi, des Paulus, 1. Timotheus 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, ob sie uns passen oder nicht, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und wenn wir da versagen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir so wenig Gottseligkeit und einen Wandel in würdigem Ernst präsentieren können. Denn dieses ist gut und wohlgefällig, angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn, Achtung, denn Gott ist einer. Und zweitens, einer, und jetzt leider mit Mittler übersetzt, und einer Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Warum habe ich beim Lesen des Wortes Mittler gesagt, leider. Das ist zu schwach. Kann ich Mittler angenommen? Ich komme gerade dazu, wie zwei unserer Geschwister, seine Schwestern oder Brüder, Krach haben miteinander, da disputieren und einer sagt so, der andere sagt nein und so. wenn ich versuche, da zu schlichten den Streit, bin ich dann ein Vermittler, ein Mittler. Dann bin ich ein Mittler. Aber wenn ich mich jetzt heute Vormittag vorgestellt hätte, liebe Geschwister, ich stehe jetzt hier als Abgeordneter meiner Frau. Ne? Was würdet ihr denken? Oh weh. Oh weh. Also, Bruder Muhl müsste eigentlich wissen, worin die Eigenart eines Abgeordneten besteht. Die wird nämlich im Galaterbrief genau fixiert. Ein Abgeordneter ist aber nicht von einem gesandt, sondern von vielen. Bitte, was ist denn das Abgeordnetenhaus? Da hat doch nicht ein Freund den anderen nach Bonn geschickt oder nach Bern. Ne? Ein Abgeordneter ist nur dann ein Abgeordneter, wenn er die Interessen einer Vielheit vertritt. Stimmt's jetzt? Stimmt's jetzt? Ja. Der Franzose sagt, da spricht man auch ihr, und ihr in der Schweiz sowieso, vom Parlament. Parler heißt sprechen. Da werden von den verschiedenen Parteien und Fraktionen die fähigsten Sprecher ausgewählt. Ne? Und werden jetzt abgeordnet die Interessen der vielen, der ganzen Partei, am entsprechenden richtigen Ort zu vertreten. Ist das dann ein Abgeordneter, dann ist das ein Parlamentär. Ein Sprecher für die vielen, im Interesse der vielen. So, wenn es jetzt hier heißt, Gott ist einer, und es steht im Griechischen das Wort Mesites da, das bedeutet, muss übersetzt werden mit Abgeordneter. Gott ist einer, ist betont, einer. Und ein einziger ist Abgeordneter zwischen Gott dem einen und den vielen Menschen. Also auf welcher Seite ist dieser Mensch, Christus Jesus, stehend als Abgeordneter? Ja. Er vertritt durch die Gnade Gottes, die er seiner verlorenen, geliebten Menschheit geschenkt hat, schenkt er seiner gesamten Feindschaft, heute Menschheit, seinen geliebten Sohn als ihr fähigster Sprecher, weil er bereit war, Mensch zu werden und die Sünden aller der Menschen zu tragen. Ist das richtig von Gott? Darf er, der alle Sünden aller Menschen weggenommen hat, getragen hat? Ist Gott gerecht, wenn er seinen Sohn jetzt der verlorenen Menschheit, für die er gestorben ist, als fähigster Sprecher zur Verfügung stellt, und zwar ihm, Gott gegenüber? Nein, da ist er nicht nur gerecht, sondern wieder wunderbar, einmalig, anbetungswürdig. Und jetzt kommt aber noch die heiklere Stelle, die schlagen wir jetzt auch auf, Galater 4 vielleicht. Gerade Galater 3, Vers 19 und 20. Warum nun das Gesetz? Wenn Paulus vorher geschrieben hat, denn wenn die Erbschaft, die Gott dem Abraham verheißen hat, aus Gesetz ist, dann nicht mehr nach Verheißung. Merken wir. Gesetz vom Sinai und Verheißungen Gottes ertragen sich gegenseitig so wendig wie Fleisch und Geist. Dürft ihr aber keinem Juden sagen. Also um ihn zu schonen, nicht wahr? Merken wir, dass der Paulus vom Erdboden verschwinden musste. Hat er wieder das Gesetz und Mose geredet? Ja. Gott, von Gott aus natürlich nicht. Ne? Aber in den Augen der, je gesetzestreuer und fanatischer, umso mehr. Wisst, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. aber nicht für immer, sondern nur bis der Same käme, dem die Verheißung gegeben war. Und der Same wird in Vers 17 genannt, 16 am Schluss, der Same der Verheißung ist Jesus Christus. Also wie lange hat das Gesetz Funktionsberechtigung? Bis Golgatha. Sondern, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, Jesus Christus, dem die Verheißung gemacht war. Angeordnet, was? Also das Gesetz. Durch Engel, und wir wissen, Altes Testament, durch heilige Engel. Angeordnet durch Engel, in der Hand jetzt nicht eines Mittlers, sondern in der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter steht hier, ist aber nicht von einem gesandt. Gott aber ist einer. Was heißt das auf Deutsch? Gott verwahrt sich klassischerweise dagegen, dass dieses unbarmherzige Gesetz, das zur Knechtschaft gebiert, etwa von ihm herkomme. Ja, wer war der Abgeordnete? Da Gott Engel Götter genannt hat, darf dann Gott den Engel, der auf dem Berge Sinai mit Mose geredet hat, Gott nennen? Ja, gell, das sind Dinge. Das sind Dinge. Ja, wer sagt dann, wer erwartet dann zu sagen, ein Engel habe mit Mose auf dem Berge Sinai bei der Gesetzgebung geredet? Der Abdur Mul. Ach, wohl, der hat es jetzt gesagt.
Ja.
Du, Mary. Warum logisch so gespässig drin? Weißt, ich sehe sonst niemand, nicht? Aber du bist mir jetzt aufgefallen. Ja, und du, Alice, was ist mit dir? Ja, Kinder, passet auf.
So. Ja, Mose war jetzt ein Abgeordneter der Engel.
Nein. Ja. Ja, also, jetzt hat er mit den Augen gezwinkt, du. Ja, sehr gut, weißt du. Wisst ihr, was der Bursche anstellt? Ne? Ja. Der ist jetzt der Abgeordnete von euch, ne? Der weiß, ihr wart nicht zu fragen, ne? Dann stellt er sich. Ja, also.
Ich bin der Dummkopf für einen.
Ja, also, ja, das schon lange, das so, das von jeher, naja. Also das stimmt bei ihm, nicht? Aber dafür ist er in besonderer Gnade vor unserem Herrn, das ist klar. Nicht? Apostelgeschichte 7 aufschlagen, bitte. Apostelgeschichte 7. Das ist die gewaltige Ansprache des Stephanus. Dem Ältestenrat, dem Synedrium, den hohen Priestern. Ich bezeichne diese Abschiedsrede oder diese letzte Rede des Stephanus, voll Heiligen Geistes, das ist der Scheidebrief, den Gott seinem Weibe Israel übergibt. Und dann fliegen die Steine. Das ist klar. Also es handelt sich ja nur um die Aussage, dass der, der mit Mose auf dem Berg Sinai geredet hat, ein Engel war.
Hm? 38.
Zuerst Vers 30. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme des Dornbuschs. Das ist uns ja bekannt. Aber dieser Engel wird dort auch gleichzeitig Gott genannt. Und wird sogar Jehova genannt. Da wir jetzt in der Familie sind hier, darf ich dazu auch noch etwas sagen. Ich habe lange Zeit gemeint, Jehova, der Name Jehovas, habe Gott für sich allein reserviert. Gell? Ja, bitte. Leider oder zum Glück nicht. Beweis, der Name Jahwe, Jehova, wird im Neuen Testament wiedergegeben, durchgehend mit dem Begriff Kyrios, Herr, Kyrios, das kennen wir ja, nicht? Kyrie eleison und so weiter, Kyrios. Es schreibt aber Paulus in 1. Korinther 8, da es allerdings viele Götter, Theoi, Mehrzahl von Gott, und viele Kyrioi gibt, Hebräisch Jehovas, bitte. Aber niemand sagen, gell? Ich kann nichts dafür, liebe Geschwister. Bitte Kassette wenden. Aber gar nicht leid. Ja, ja, bitte. Das sind durchschlagende, blitzartige Erkenntnisse, nicht? Die eine Bereinigung in unheimlichen Fragenkomplexen bedeuten. Mhm. Sonst finden wir im Herzen des Gottes, der unser himmlischer Vater und der Vater Jesu Christus ist, der Gott aller Gnade und der Vater der Barmherzigkeit, der Böses nicht zurechnet und alle Übertretungen nicht zurechnet, finden wir immer noch Dinge, schade, sollte noch schöner sein. Ne? Das sitzt alles da drin. Ne? Na, was träumen wir alles Dummes zusammen? Ne? Naja, was alles da drin sitzt. Ne? Ja.
Aber wie wissen wir dann im Alten Testament, ob es um Gott Vater geht? Oder nur um den Kyrios?
Ja, danke für die Frage. Ist mehr als berechtigt. Antwort? Vorerst, sehr einfach. Meine Schafe hören wessen Stimme? Nur meine Stimme. Ob es meine Stimme ist des guten Hirten oder irgendeine andere Stimme, ne? Das ist jetzt aber erst eine grundsätzliche Antwort. Aber das ist die Hauptsache der Antwort. Ne? So. Und dann ist es wieder der Geist, der uns gegeben ist, der alle Dinge erforscht. Ne? Da sind wir, nehmen wir jetzt eine Stelle. Da heißt es, siehe, ich sende einen Engel, ja dann sogar meinen Engel, vor euch her. Ne? Um euch in das Land zu führen. Wie fährt jetzt die Stimme Gottes weiter. Hütet euch vor ihm, denn er wird eure Sünden nicht vergeben. Ist dieser Engel, der auch Herr genannt wird, dann der Herr Jesus oder der Vater? Hm. Siehst du? Das heißt eine praktische Antwort. Ja? Oder, wenn bei der Opferung Isaaks, da erscheint ja der Engel des Herrn, dann haben wir gelernt, der Herr ist immer Jesus Christus. Niemand kann sagen Herr Jesus als nur im Heiligen Geiste. Der Herr, der Geist, das ist Christus. Aber der Engel des Herrn, das ist nicht der Herr, sondern das ist der Engel, den der Vater ihm als zuverlässigen, treuen Adjutanten zur Seite gestellt hat. Ein erschaffenes, hohes Herrlichkeitswesen. Das ist der Engel des Herrn. Ja. So, der Engel des Herrn kommt plötzlich vom Himmel, während Abraham gerade daran ist, denn das Messer, mit dem Messer zuzustoßen. Halt, halt, Abraham! Hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts. Was sagt er? Jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Da hat Gott selber dann nicht so lange gewusst, dass, ob Gott Abraham ihn fürchte. Es waren ja 20 Jahre vorher, als Gott dem Abraham gesagt hatte, du blick mal da hinauf, also wird dein Same sein. Und er glaubt dem Herrn und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Da war Abraham schon 20 Jahre lang von Gott selber, ne, gerechtfertigt. Ne. Und Jakobus darf und muss direkt sagen, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemand, auch den Abraham nicht. Also wer denn? Ne. Klar, Beispiel, so wie wir klar sehen dürfen, dass die Versuchungen und Plagen und geschlagen werden von Gott, von Seiten Gottes, in Bezug auf Hiob, von der linken Seite vom Satan kamen, Anträge Satans waren. So war der Antrag zur Opferung Isaaks ein Antrag von der heiligen Engelseite. Warum? Hat Gott bei Hiob zum Satan gesagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden. Warum? Weil Gott ihm schon die Erlösung in Christus geoffenbart hatte. Vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meint. Zwischen mir und Hiob ist nicht die geringste Spannung oder irgendetwas. Etwas. Oh. Ah. Ja, ich komme noch schnell. Und so sehe ich, als die Engel zuschauten, der Abraham da, und Gott sagt dem 199-Jährigen, also, wie die Herrlichkeit da oben bei den Sternen, also wird dein Same sein, aus deinen Lenden. Abraham glaubt das, und Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Da war Abraham vollkommen gerecht, Gottes Fürchtung, das Böse meiden, zwischen Gott und Abraham alles in Ordnung. So. Da haben doch die Engel zugeschaut. Und was müssen die bekennen? Was geschrieben steht? Nur du, Herr allein, erforschest und kennst die Herzen der Menschenkinder. Also Engel und Geschöpfe können ja nicht da hineinsehen. Ne? Aber wer? Gott. Jetzt haben die Engel, ja, jetzt kontrolliere ich das. Ne? Bei Hiob haben wir das negative Gegenstück. Dem Herrn wohlgesagt, Herr, das ist ja unglaublich. Aber wir können ja da nicht in sein Herz hineinsehen. Wir müssten ja einen sichtbaren Beweis haben, dass der dir das Unmögliche, Schrecklichste gleich abnimmt und danach handelt, vertraut. Ne? Ja, wenn du zum Beispiel von ihm fordern würdest, ne, dass er den Isaak opfert, das kann er dann auch nicht, ne? Unmöglich. Dann ist da alles aus, wie die Verheißung mit erlöscht. Ne? Ja, dann wären wir völlig überzeugt. Ne? Ja. Dann sagt Gott, bitte, meine Herren. Ja. Ja. Und deshalb, der Engel des Herrn, der den Abraham anrief, halt, mach den Plan nicht. Das heißt, da hat Gott diesen Antrag ihnen gewährt zur Durchführung bis aufs Messer. Hat gesagt, na bitte, meine Herren, genügt euch das, wenn Abraham das Messer zieht. Ja, das genügt. Ne? Bitte die Nervosität des Engels, halt, Abraham zu ihm gar nicht. Denn jetzt weiß ich, und jetzt kommt in der Nervosität aus, woher der Antrag kommt. Jetzt weiß ich, er ist jetzt der Abgeordnete wieder der vielen Engel, nicht? Ja. Der Sprecher. Jetzt weiß ich, Abraham, dass du Gott fürchtest. Ich? Du Gott fürchtest. Gott weiß das schon lang. Gut. Der Witter wird geschlachtet. Jetzt kommt der Engel des Herrn. Herrliche Majestät, zum zweiten Mal. Abraham, hier bin ich. Denkt er, oh, was ist jetzt wieder los? Jetzt spricht der Engel. So spricht Jehova. Also, zuerst hat wer gesprochen? Er selber. Jetzt kommt er im Auftrag des Höchsten. So spricht Jehova. Ich schwöre bei mir selbst. Hebräer, Antwort, warum schwört er bei sich selbst? Weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Also in wessen Auftrag kommt jetzt der Engel? Kommt er jetzt im Auftrag des Höchsten? Des Vaters Jesu Christi, jawohl. Schwöre bei mir selbst, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Der Engel sagt, und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also wer hat den Antrag gestellt? Der mir ist nur der Sprecher der vielen, Abgeordneten. Ja. Mir nicht vorenthalten hast. Ja? Also dann hatten die Anträge gestellt. Und jetzt, wo Gott ihn zum zweiten Mal, da hat Gott zu dem Engel, als er raufkam, gesagt, du, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Abraham? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden. So. Aber, mein Herr, jetzt gehst du mir noch einmal zu meinem Freund Abraham herunter, sagst einen schönen Gruß von mir, dem Gott, dem Höchsten, weil er um euretwillen, deinetwillen, diesen schweren Weg hat gehen müssen, gehst du mir zu ihm herunter, schönen Gruß von mir und sagst, dass ich ihn deshalb segnen werde und mit Segensträumen überhäufen werde, drauf los. Das war für den eine Demütigung natürlich, ne? Und für den Abraham eine wunderbare Sache. Soweit. Nach der Trennung von den zufließenden Kräften Gottes, des Geistes Gottes, Was hatten Adam und Eva bei der Pflege dieses wunderbaren Paradiesgartens von Park Gottes zu tun mit Ausrotten von Disteln und Dornen? Wie viel hatten sie zu tun?
Nichts.
Wieso wollt ihr das wissen? Ihr seid da dabei. Ah, ja, doch, ihr seid dabei gewesen. Also, ja. Also, bitte. Was nun Schweißausbruch ist, ist das das primitivste Geschehen, nämlich in der Trennung, mit sofort anlässlich der Trennung von Gott, durch den Sündenfall, ne, begannen sich jetzt Giftstoffe zu bilden im Organismus. Und die Gnade Gottes hat dafür gesorgt, dass das gnädigerweise, ja, durch Schweiß ausgesondert werden konnte. Und was wir sonst für Auswürfe und Exkremente haben, das war vor dem Fall auch nicht da. Im Paradies waren nur Wohlgerüche. Bitte merken wir uns das auch noch. Wir waren ja dabei, nicht? Also. Und bitte, jedes Kleinkind macht schon, rückt schon die Nase, dann stinkt, nicht wahr? Also entschuldigt. Ne? Also, und also was Schweißausbruch bedeutet, heißt alles, was irgendwie an widerlichen Auswürfen nun eben Tatsache ist, das war einmal nicht so. Und zweitens, was ist denn Dornen und Disteln? Das sind so spitze, verwundende Dinge, nicht? Vor dem Fall des Menschen hatten die Tiere noch keine Reißzähne. Und vor dem Fall des Menschen gab es noch keine Stechmücken. Das kam schon Mücken, aber die haben noch nicht gestochen. Nicht? Und haben auch noch kein Gift gespritzt. Und was das Gift, die Giftproduktion betrifft, da gab es noch keine giftige Beeren und Kräuter und weiß was alles. Und all das Zeug, ne? Das heißt, weil Gott den Menschen als Chef, Herrscher eingesetzt hat, bleibt Gott treu und alle, die ganze Tierwelt und alles auf der Erde vorerst dem Menschen untergeordnet hat, als Herrscher. Und der Herrscher versagt nicht nur, sondern löst sich von Gott, macht das Gegenteil, was Gott empfohlen hat. Gott hat ihm deutlich gesagt, des Tages wirst du sterben, sterbend wirst du sterben. Er macht es gleichwohl. Ne? Bedeutet, durch den Fall des Herrschers lässt Gott die ihm unterstellte Schöpfung ihm immer noch unterstellt sein. Und so bringt der Herrscher Mensch mit, durch seine Untreue die ganze ihm unterstellte Schöpfung mit in die Katastrophe. Stimmt's? Leiden Tiere heute, ja? Pflanzen, alles, alles. Paulus, der hat ja ein geistliches Ohr und der hört die ganze Schöpfung seufzen. Die ganze Schöpfung seufzt in Geburtswehen bis heute. Auf Hoffnung hin, dass selbst die ganze Schöpfung zur gleichen Herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes kommen wird. Und diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Ist das ein Evangelium? Oh. Fünfter Punkt. In diesem Garten waren zweierlei Bäume. Ein Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Zweitens ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, als der Mensch geschaffen war, war das Böse schon da. Ich darf gleich sagen, der Baum des Lebens stellt niemand Geringeres und nichts Geringeres da als die Gegenwart Jesu Christi. Er ist der Baum des Lebens, das Holz des Lebens. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen repräsentiert die Gegenwart Satans. Wusste Satan, als er geschaffen worden ist, in seinen Anfängen, was gut ist? Wusste er das? Er wusste sogar, was sehr gut ist. Und durch die Überhebung seines Herzens um der Herrlichkeit willen, die Gott ihm geschenkt hatte, kam er zu Fall und hat gesündigt. Und so kam das Böse in die Welt. Und ihn hat Gott zum Fürsten des ganzen Weltalls eingesetzt. Ist uns das bekannt? der Fürst dieses Kosmos, sagt Jesus, ein paar Mal, ne? Dieses Weltalls. Und weil der gefallen ist, ist die ganze übrige Schöpfung, die ihm unterstellt war, auch mit. Die Katastrophen des Todesgeruches und des Todeswesens und der Wiedergöttlichkeit mitgerissen worden. Also, hatte Satan Interesse, dass dieser erste Mensch von seinem Baume isst? Natürlich. Dann wusste er, dann habe ich ihn in meiner Gewalt. Dann habe ich ihn in meiner Gewalt. Und was wagt er zu sagen? Gott weiß genau, wenn ihr von dem Baume esst, den ich euch empfehle, dass ihr nachher sein werdet wie Gott. Warum schweige ich einen Augenblick? Haben wir, Gottes Kinder, eine Verheißung, dass ein Tag kommt, wo wir ihm, dem Herrn und Gott gleich sein werden? Gibt es eine Verheißung? Jawohl. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, Gott selbst schauen kann nur einer, der ihm gleich ist, heißt das. Ne? Und wer ihm nicht gleich ist, der schmilzt gleich auf Null zusammen, nicht? In seiner Gegenwart. Dieses Gift, das der erste Mensch sich einverleibt hat, ist in seinen ganzen Körper durch und durch gedrungen und die ganze in ihm ruhende keimhafte Menschheit ist der Tod, das Gift des Todes durchgedrungen. Also im Garten zweierlei Bäume. Und jetzt eigenartig, das wollen wir gleich jetzt herausgreifen. Der Fall ist geschehen. Sie merken, oh weh, welche Gefahr bestand jetzt? Ja, jetzt muss ich zuerst noch das sagen. Das kommt jetzt hinterher erst aus. Vor lauter Angst vor dem gefährlichen Baum haben sie was auch nicht gemacht.
Vom anderen auch nicht genommen.
Die haben nicht gewagt, vom Baume des Lebens zu essen. Ich habe gesagt, der Baum des Lebens stellt die Gegenwart Jesu Christi dar. Ja, darf man den Herrn Jesus essen? Wie?
Muss, dürfen, können, sollen.
Ja, wo steht, was sagt denn der Herr Jesus? Wer nicht isst, mein Fleisch. Ne? Und wer nicht trinkt, mein Blut. Und dann, das repetiert er etwa 4-5 Mal. Und einmal sagt er, nicht mein Fleisch und mein Blut, sondern wer mich isst, hat Leben in sich selbst. So. Also der erste Mensch, ne, hat nicht gewagt, vom Baum des Lebens zu essen. Ich fahre gleich weiter. Hätte Adam vom Baum des Lebens gegessen, dann hätte Gott auch nicht die Eva aus ihm heraus operieren müssen, erstens. Ne. Versteht ihr das? Der erste Mensch war nicht Mann und Weib, sondern lasst uns Einzahl den Menschen, einfach lasst uns Adam machen und nicht Mann und Weib, sondern Adam, männlich, weiblich in einer Gestalt. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Die Katastrophe war das, als Gott dann die Tierwelt vor Adam, und als die Eva noch in einer Gestalt war, männlich, weiblich ist es, denn Gott ist so. Im Original, der Mensch ist das ein Abbild. So. Da sah Adam bei allen Tieren Männlein und Weiblein. Nicht? Und jetzt kommt die falsche Weichenstellung bei ihm. Jetzt guckt er auf sich und ich bin allein. Das wäre noch nicht schlimm. Nicht? Wäre nicht schlimm, wenn er was gemacht hatte. Sich jetzt an den Baum des Lebens gewandt hätte, sagt hätte, Herr, nicht, der war ja gegenwärtig, ne, Person. Herr, warum bin ich so? Ne? hätte der Herr ihm eine befriedigende Antwort geben können. Sagt er, ja du, Adam, bei dir ist nicht nur das, was da immer zu zweit ist, in einer Gestalt vorhanden, wie bei mir, Gott, ne? Bist du mein Abbild, sondern die Summe alles dessen, was ich Gott in den einzelnen Tieren nebeneinander zur Darstellung gebracht habe, das ist in dir alles konzentriert vorhanden. Deshalb ist der wiedergöttliche Mensch, ne, jetzt der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde wird wie genannt, das Tier. Ne. Da sind alle tierischen Triebe konzentriert vorhanden, aber im negativen Sinn. So wie Gott alle Tiere geschaffen hat, war alles sehr gut. Ne? Ich darf geschwind zwei Beispiele nennen. Wenn mir einer sagt, du Affe, ne, bin ich gar nicht mehr beleidigt. Ja. Wir kennen, was den Affen betrifft, nur noch das Negative. Ja? Eben seit dem Fall des Menschen ist bei den Tieren alles Positive vorher. Alles, was die Tiere charakterisierte, die Einzelnen, das ist geblieben, nur hatten sie nicht mehr das positive Vorzeichen, sondern negativ. Vorher alles positiv, gut, sehr gut, nachher genauso böse, verkehrt. Also, bleiben wir beim Affen. Heute sagt man, der äfft alles nach. Das ist wirklich negativ, nicht gemeint. Und Tatsache. Das Positive ist genau das Gleiche, ist aber von wunderbarster Bedeutung, wenn Paulus uns schreibt, jetzt haben wir, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer Gottes und Christi bin. Genau das Gleiche. Nachmachen. Ne? Aber der eine ahmt Christus nach, ist dann in Ordnung. Und der andere äfft eine von ihm gewählte Schönheit nach, ne? Also, und das ist der Affe. Deshalb, wenn ich ein Affe bin, ich danke mir also für das Kompliment, dass ich jetzt ein Nachahmer Gottes und Christi bin. Nicht gut. Also, wenn mir einer sagt, du Esel, ne, sage ich Dankeschön, wunderbar. Ein Esel heute im gefallenen Zustand, der soll jetzt marschieren mit seinem Gepäck, nicht? Und jetzt soll er stehen bleiben. Nein, geht einfach weiter. Also, den Ausdruck störrischer Esel kennen wir alle. Ne? Also Störrigkeit. Das Positive heißt, es gibt ein Wort im Gesetz vom Esel, der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, den Esel deines Feindes, dann sollst du ihm gewisslich aufhelfen. Nicht? So. Also, der Esel ist nämlich das Bild eines Segenslastträgers. So. Das ist ja, Esel, der arme Esel, sowieso für das dazu verurteilt. Ja. Warum spielt denn der Esel im Leben Jesu eine Rolle? Das heißt, der Herr bedarf seiner. Ne? Also solche Esel sind wir gern, deren unser Herr bedarf. Nicht? So. Aber jetzt kommt die Störrigkeit. Das Positive ist genau das Gleiche. Da heißt jetzt, ausharren bis in den Tod. So. Ob nun verlockende Versuchungen da sind und so weiter. Nein, ich bleibe da stehen, wo Gott mich hingestellt hat. Und wenn der Herr mich gehen heißt, dann gehe ich. Und wenn alle Seile der Versuchung und der Welt mich zurückhalten wollen, dann marschiere ich ausharrend weiter. Und wenn es bis in den Tod geht, mit der Last beladen, die Gott mir aufgeladen hat. War das beim Herrn Jesus der Fall? Also, nur zwei Beispiele. Alle die Tiere, jedes auf seine Art, eine Anschauung nur von einer Seite der göttlichen, unzähligen Qualitäten, verstehen wir. Die nun beim Menschen und beim Bilde Gottes alle konzentriert vorhanden waren. Denn, wenn Adam über alle Tiere herrschen soll, gottgemäß, dann muss ja in ihm ein Verständnis sein für jedes einzelne Tier. Und der Beweis, den hat er geliefert, weil Gott gesagt hat, der Name, den nun Adam jedem einzelnen Tier geben wird, das wird sein Name sein. Da wusste Gott, Adam hat die Fähigkeit, jedes Tier sofort zu durchschauen, nicht? Ah, das ist der Gedanke Gottes, das ist der Teil und das und so weiter. Also zurück. Dann hätte der Herr ihm gesagt, Adam, bei dir ist das erstens mal beides vorhanden, ne? Männlich und weiblich. Denn du bist ja mein Abbild. Ne? Kann unser Gott einen trösten, wie einen sein Vater tröstet? Nein, sich erbarmen, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, wie ein Vater. Kann er aber auch trösten, wie eine Mutter tröstet. Also, beides. Und nun die falsche Weichenstelle da drin bei Adam. Oh, schade. Ich möchte auch etwas neben mir haben. Ja, das war die Überlegung. Hat Gott das wahrnehmen können, was er da drin überlegt hat? Ja. Der Geist erforscht unsere Herzen und kennt unsere Gedanken von ferne. Und was sagt Gott jetzt? Oh weh. Oh weh. Jetzt ist es nicht mehr gut, dass Adam eine Gestalt sei. Auf den Wurf, die falsche, kleine falsche Weichenstellung da drin. Ja. Und Gott geht darauf ein. Ja. Also, Adam, einverstanden? Gott legt eine große göttliche Narkose, erste Narkose auf, dieses wunderbare Gebilde. Ja. Noch vor dem Fall, bitte. Vor dem Fall. Ja. Und operiert jetzt in der großen Vollnarkose den weiblichen Teil heraus. Nicht? Luther übersetzt ja etwas derb. Nicht? Er nahm eine Rippe, nicht? Und bildete davon das Weib. Nicht? Da sage ich, du Luther, das sage ich mal in der Ewigkeit. Also da hast du dich gegenüber unseren geliebten Frauen etwas versündigt. Denn im Hebräischen steht da, Gott nahm eine ganze Hälfte aus Adam heraus, also die weibliche, den weiblichen Teil. Und dann darf ich noch sagen, natürlich die bessere Hälfte. Das ist ja ganz klar. Gell? Ja, so. Also das soll ein Trost sein, ja, für die Demütigung, die Luther sich geleistet hat. Nun, es ist es so, aber wir müssen ja weiterschreiten. Aha. Hat Satan gewagt, sich an den Menschen heranzumachen zur Versuchung, als die Eva noch im Adam drin war? Antwort? Nein. Als nun die Eva, der weibliche Teil, separat dastand, wagte er jetzt anzutreten. Was sagt die Schrift? Wir Männer sollen unsere Frauen nicht nur lieben, wie Christus die Versammlung, sondern das Weib ist das zartere Gefäß. So. Der schwächere Teil. So. Körperlich mal so. Seelisch, wenn man weit überlegt, der Seele nach und der Empfindung nach. Aha. Also an welchen Teil hat sich Satan herangemacht? Naja. An das Schwächere. An das Schwächere. Jetzt wäre noch eine Möglichkeit gewesen, wenn die Eva nicht schon, helft mir, wie heißt das schöne Wort?
Emanzipiert.
Was?
Emanzipiert.
Ja, wenn die Eva nicht schon weitgehend emanzipiert, was? Ich komme mir wie etwas vor wie Marzipan. Also deshalb finde ich den Rang nicht zu diesem schrecklichen Wort emanzipiert. Also Söhne Gottes sind Söhne der Verheißung und das heißt, ihr seid gleich Isaak, Söhne der Verheißung und Isaak heißt Lachen. Also Gottes Kinder, die nicht lachen können, sind keine. Gut, also wir freuen uns. Ja. Wenn die Eva also nicht schon emanzipiert wäre, schönes Stück, dann hätte sie zu dem Herrn Schlange, denn Schlange ist im Hebräischen männlich, zu dem Herrn Schlange gesagt, mein Herr, wenden Sie sich bitte an meinen Mann Adam mit Ihrem Anliegen. Was wäre passiert? Der Satan wäre abgewiesen worden. Die Frau hat das Innenministerium und der Mann hat das Außenministerium. Das ist die Ordnung Gottes. Ist ein Innenministerium auch etwas wert? Oh, das ist ja das Herz. Das ist ja das Feuer, ne? Der häusliche Herr. Ja. Aber wie heißt denn so schön da? Glaube ich, in Schillers Glocke. Wo sind unsere alten Schüler? Wie? Drinnen waltet die züchtige oder tüchtige oder beides. Hausfrau? Und was ist mit dem Mann?
Der Mann geht hinaus ins feindliche Leben.
Ah, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben. Ja, der hätte dem Satan gerade die Meinung gesagt, nicht wahr? Da haben wir es ja. Also, dann, aber jetzt merken wir sind ja jetzt dabei, nicht? Ja, wir waren dort dabei. Noch unbewusst. So, jetzt zurück. Wichtig, sechstens, Entstehung des Bösen in der Schöpfung Gottes war erst möglich, nachdem Gott eine ganze Schöpfung aus sich heraus auf sich selbst gestellt hat. Denn Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Also was aus Gott herauskam, war, wie er es ja festgestellt hat, alles, was er geschaffen hat, war sehr gut sogar. Alles positiv, herrlich. Aber ist aus sich herausgestellt, mit Lebewesen, die da drin, was ich jetzt schon immer gesagt habe, da drin die Weiche stellen können, das passt mir nicht, wenn jetzt Gott sagt, na, also da, ich empfehle euch, das ja nicht zu tun, das ist gefährlich, nicht? Dann sage ich da drin, das wird mir jetzt gerade locken, zu erfahren, wie das wäre, wenn. Nicht? Ja bitte, das ist dann unsere Sache. Die Entscheidungsfreiheit hat Gott jedem bewusst geschaffenen Geschöpf geschenkt. Nach links oder rechts, kraut er gerade aus. So. Und da nimmt uns Gott nicht. Gott sieht das Herz an, wie wir es meinen. Der Heilige Geist erforscht die Herzen und weiß dann genau, was da drin vor sich geht. Und weil wir nur da drin machen können, was wir wollen, und überlegen, was wir wollen, und entschließen können, was wir wollen, ne? Hat sich Gott erlaubt zu bestimmen, was dann nach außen geschehen darf und was nicht. Nur, so weit zurück, Entstehung des Bösen, denn das wunderbare Wort des Paulus. Kurzes Wort, den ganzen Heilsplan Gottes oder den ganzen Weltplan Gottes mit drei Worten. Aus Gott heraus, griechisch, ist alles, was geschaffen ist, gekommen. Also sehr gut. Durch Gott getragen. Gott trägt das alles. Und alles kehrt in Gott hinein zurück. So steht geschrieben. Dass all der Schöpfung aus Gott heraus, jetzt kann da kann Böses zustande kommen. Das hat Gott aber vorher schon gewusst, erforscht, und schon vor Grundlegung dafür Sorge getroffen, dass alles Böse, was er kommen sah, aufgrund von Golgatha wieder verwandelt werden kann in eine noch größere Herrlichkeit als vor dem Fall. Das ist unser Gott. In kurzen drei Strichen. Aus Gott heraus, von Gott getragen und kehrt in Gott zurück hinein. In einem Satz, drei Worte. Aus Gott, durch Gott, in Gott hinein. Das ist die. So. Sechstens, das ist schon das Entstehen des Bösen, erst möglich außerhalb von Gott. Wir denken an das Modell, König von Tyrus. Siebtens, haben wir auch schon gehört, Adam als Bild Gottes geschaffen, männlich-weiblich. Sieht die Tierwelt, stellt falsche Weichenstellung in seinem Herzen. Achtens, deshalb stellt Gott fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, denn der wünscht ja eine Weibin, nicht? Männin heißt sogar, neben sich zu haben. So. Gott geht darauf ein. Und jetzt, neuntens, Satan wendet sich an den schwächeren Teil. Aber wir sind ja schon bei Punkt 9 von 12, also. Und zwar in drei Stufen der Versuchung, wie er bei der Versuchung Jesu den Herrn Jesus versuchte. Erstens, bist du Gottes Sohn, so sag zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Also Nahrung. Zweitens, stelle dich auf die Zimme des Tempels und schwebe da hinunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir gebieten und sie werden dafür sorgen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Kennt Satan die Schrift? Besser als wir. Und setzt sie Worte Gottes ein zur falschen Zeit. Ihr werdet sein wie Gott. Nochmal. Kommt das einmal? Das kommt einmal. Göttlichen Schlussgedanken hat er missbraucht. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ne? Auf die aus missbrauchende Art und Weise. Also die drei Stufen, ja. Das heißt, Augenlust, das wäre ja wunderbar, nicht? Wenn man den Herrn Jesus da herabschweben sähe, wunderbar, ja. So. Und jetzt kommt drittens. Er führt ihn auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche des Weltalls, heißt es, des Kosmos, und ihre Herrlichkeit und sagt, das alles ist mir übergeben. Das stimmt. Fürst des Kosmos. Gott nennt ihn ja heute noch, bis heute noch Gott. Er ist der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Genau das gleiche Wort wie Gott, bitte. Da haben wir Frommen sogar keine Ahnung, was Satan für eine Majestät ist in Augen Gottes. Aber ein Geschöpf. Es war das wunderbarste Erstlingsgeschöpf. So. Die drei Stufen. Eva schaut den Baum an, es ist schon geschehen, dass ihre Frucht, seine Frucht gut zu essen wäre. Und wunderbar anzusehen, Schauspiel. Und drittens, um zu sein wie Gott. Also alles beherrschen. Genau die drei Stufen. Zehntens, die giftige Frucht dringt ein, durchdringt alle Lebenskeime der in ihnen ruhenden Menschheit. Elftens, und jetzt, das haben wir auch schon gehört, wunderbar, bei dem unheimlichen Geschehen, anlässlich dieses Geschehens des Falles des ersten Menschen ändert Gott die Naturgesetze, die bis dahin so und so gelaufen sind. Ich habe darauf hingewiesen, was die stechenden Dinge sind, Disteln und Dornen. Nicht? Das ist bei den Tieren, sind die Stacheln geworden. Nicht? Und bei uns Menschen die Stacheldrähte. Nicht? Und alle spitzen Waffen. Bitte. Das sind, die Schrift macht so primitive kleine Bemerkungen. Das ist die Weise des Heiligen Geistes, damit die Weisen der Welt das verächtlich abtun, diese Dinge. Dummes Zeug. Und für uns Dumme, in den Augen der Welt, sind diese kleinen Bemerkungen die göttliche Orientierung jeweils. Um die göttlichen Wunderzusammenhänge und die Verfügungen Gottes verstehen zu können. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ja, wie wäre es denn gewesen, wenn der Mensch nicht gefallen wäre und in einer Person männlich-weiblich geworden, geblieben wäre? Ja, bitte, sehr einfach. Das Original ist Gott, er ist männlich-weiblich, in einer Gestalt. Ne? Kann er auch zeugen und gebären lassen. Aha. Aber ohne Schmerzen. Ne? Die keine Wehen gehabt hat, lesen wir. Die Einsame, die keine Wehen hat. Sind das auch psychologische, tiefen psychologische Zusammenhänge, die wir nirgends finden als da in der alten Bibel? In der alten Bibel. Oh, macht euch. Und jetzt jetzt. Zwölftens, der Fall ist geschehen. Sofort führt Gott eine gewaltige Schutzmaßnahme ein, die in Form, ja, ich will es gerade sagen, die darin besteht, die Schutzmaßnahme, dass er sie, diese gefallenen Menschen, die zwei, durch Cherubim aus dem Paradies heraus führen lässt und stellt die Cherubim mit flammendem Schwert beim Eingang des Paradieses auf. Warum? Dass sie ja nicht zurückkehren können. Wir lesen, und Gott stellte Cherubim auf mit feurigem Schwert, um den Weg zu dem Baume des Lebens zurück zu versperren. So lesen wir, unmöglich zu machen. Wissen wir, was da steht? Um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Das ist was anderes als zu versperren. Ja, was ist, wo liegt denn hier die Schutzmaßnahme, die gewaltige?
Ja. Ich wäre schrecklich
gewesen. Gott wusste, oder, ja. Was machen die jetzt? Ah ja, da sagt die Eva, als Gott sie zur Rede stellt, von allen Bäumen im Garten Gottes haben wir gegessen, nur von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, nämlich vom Baum des Lebens, haben wir nicht gegessen. Aha. Ich habe ja am Anfang gefragt, warum? Aus Furcht vor dem gefährlichen Baum. Und was sagt jetzt Gott? Sofort raus aus dem Paradies und unmöglich gemacht, dass die zurückkehren können. Denn was würden die jetzt machen? Wollten machen? Jetzt im gefallenen Zustand vom Baum des Lebens essen, nehmen und essen, dann hätten sie im gefallenen Zustand nie sterben können. Wäre das eine Katastrophe gewesen? Unausdenkbar. Also hat Gott in Gnaden diese Verfügung getroffen. Ja? Und jetzt, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Ja. Hoffnungslose Situation, dass dem Gesetz unmögliche Tag Gott, wo auf Golgatha durch Tod und Auferstehung Jesu Christi. Ja. Was ist denn im Tempel passiert, im Augenblick, als Jesus am Kreuz sein Haupt neigte und verschied und den Geist aufgab? Ist da was passiert im Tempel? Der Scheidevorhang wurde zerrissen. Ja, was ist denn im Scheidevorhang eingewoben in diesem wunderbaren Teppich? Aha. Aha. Eine Kunstweberarbeit, der Scheidevorhang. In diesem Scheidevorhang, der Heiligtum und Allerheiligstes drin. Und niemand, kein Israelite, konnte in die Gegenwart Gottes treten, als nur der hohe Priester einmal unter Todesgefahr. So. In diesem Scheidevorhang waren Cherubim eingewoben. Und nun wird der Vorhang von oben nach unten zerrissen, beseitigt. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist die Cherubim, ne, im Scheidevorhang haben ja auch den Zutritt in die Gegenwart Gottes versperrt. Ne? Für jeden Israeliten. Jetzt ist er von oben nach unten zerrissen, auf die Seite getan. Was geschieht jetzt? Jetzt kann jeder mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Der ist dargestellt durch den Sühnedeckel auf der Bundeslade, wo Gott thront. Ne? Also in die unmittelbare Gegenwart Gottes dürfen wir treten. Und was ist mit den Cherubim? Die bilden seitlich Spalier, damit uns niemand hindern kann. Ja. Jetzt was zu tun? Um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Für die Zeit, die Gott bestimmt hat, über Golgatha das Unmögliche jetzt in neuer Weise ausführen zu können. Und zwar noch wunderbarer, als wenn Adam und Eva ihrerseits dort treu geblieben wären. So.
Weiteres Band leer.